Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM. Hallo und herzlich willkommen zu
Guerilla FM.
Hier sind
Andreas
und Petra
und Anthony. Willkommen. Wir haben eine Büchersendung wieder für euch, liebe Hörer.
Ja, und zwar haben wir gedacht, Bücher, die uns beeindruckt haben, geben wir ja immer wieder gerne weiter. Haben wir ja auch schon mit begonnen in der Vergangenheit. Und heute würden wir damit gerne fortfahren, weil es ist Sommerzeit. Und vielleicht hat der ein oder andere einen verregneten Urlaub vor sich, vielleicht der ein oder andere einen langweiligen und sucht auch tolle, spannende Bücher zum Thema Marketing oder Businessbücher, die auch noch spannend und unterhaltsam sind. Was hast du denn heute in der Büchertasche mitgebracht, Toni?
Vielleicht erstmal zu dem Thema Urlaub. Mir geht das so, dass wenn man die erste Woche rum hat, ja, dass dann so in der zweiten Woche mein Interesse auch wieder nicht nur Krimis zu lesen.
Dann wird es ihm langweilig nach
genau,
einer Woche.
Nicht nur Krimis zu lesen, dann steigt. Ich bemühe mich drum, dann in der ersten Woche das ja nicht zu machen. Aber ab der zweiten Woche oder dritten Woche, wo ich dann denke, oh, jetzt könntest du mal wieder dich mit Themen beschäftigen, die dich interessieren. Also wenn ich nur Businessbücher mitnehme, ist doof. Aber wenn man den ersten Krimi durch hat oder den zweiten oder dritten, dann geht mir ja, eigentlich ist es ja immer das Gleiche, da geht mir das so, dass ich dann denke, Mensch, jetzt könntest du ja mal eins deiner Businessbücher mitnehmen.
Dann darf man wieder so richtig Futter kommen, ne?
Genau.
Okay.
Und das erste Buch, das habe ich schon eine ganze Weile und das ist aus zwei Gründen spannend. Einmal war Spencer Johnson, den kennt man vielleicht aus der Minutenmanager-Reihe. Mhm. Das ist ja so ein typisch amerikanisches
Phänomen.
Machwerk. Ich will das ja gar nicht negativ sagen, Ich mag das ja auf eine Art auch. Und diese Minutenmanager-Serie, die ist ja da ein bisschen verpönt in Deutschland. Ja, in einer Minute kannst du es ja eh nicht lernen oder so. Oder dich nur eine Minute auf deine Mitarbeiter konzentrieren. Bei manchen wäre ich froh, die würden sich eine Minute drauf konzentrieren. Egal. ist da bei mir die Erfahrung, dass der ganz gute Bücher gemacht hat. Und wenn man das Amerikanische sozusagen akzeptiert, dass das eben so ist bei denen, dann kommt man mit ganz guten Ideen wieder raus. Und eins der allerbesten Bücher, die ich von ihm gelesen habe, aus, wenn auch nicht aus der Minutenmanager-Reihe, aber die im gleichen Stil geschrieben wurde, ist das Buch auf Englisch Yes or No, A Guide to Better Decisions, oder auf Deutsch natürlich Ja oder Nein, Der Weg zu besseren Entscheidungen. Und das Besondere, und das wird uns auch in einem anderen Buch, was wir heute besprechen, noch begegnen, ist, dass die Bücher deswegen auch so erfolgreich sind, auch weltweit so erfolgreich sind, weil sie im Wesentlichen eine Handvoll, zwei, drei, manchmal auch nur eine Idee vermitteln, die aber immer eine Story verpacken. Also da liest du eben nicht wie ein deutsches Fachbuch und so, alles sehr nüchtern, sondern die erzählen eben immer die Geschichte und die ist ja eigentlich auf eine Art immer gleich. Da ist jemand, der es nicht kann, der dann da eine Herausforderung hat, der dann plötzlich in einem Job ist, den er nicht kann.
Im Übrigen auch sehr schön als amerikanisches Hörbuch, richtig?
Genau.
Mit einer wundervollen, tiefen Stimme gelesen. Ich weiß den Namen des Sprechers nicht.
Ja, ich auch nicht. Und ich glaube, es ist eine UK-Aufnahme sogar gewesen.
Das kann gut sein, ja.
Und der Mann, da werde ich auch gleich was zu erzählen, der Mann hat sensationelle Fähigkeiten. Ja, der liest,
absolut.
Der liest diesen Text so, dass er mit der Veränderung der Personen den Dialekt und die Färbung der Sprache gleich mitmacht. Also der Japaner spricht mit japanischen Ton Englisch, der Deutsche oder die Deutsche in dem Buch spricht dann mit Deutschen, so wie wir eben so sprechen, wenn wir Englisch sprechen. Und die Amerikaner natürlich amerikanisch, je nachdem, wo sie herkommen, aus Texas und so. Und zwar fließend. Wenn der den nächsten anfängt, im Dialog zu sprechen, ja, wechselt der automatisch. Also sensationell. Also als Hörbuch sensationell, als amerikanisches, englisches Hörbuch. Aber das Buch selber ist auch ganz toll. Ja oder nein, Der Weg zu einer besseren Entscheidung ist erschienen im Rowohlt Verlag. Ich weiß gar nicht, ob es das im Moment auf Deutsch noch lieferbar gibt, aber unabhängig gibt es das noch in Amerika. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Und worum es in dem Buch geht, ist nämlich die Frage, wie treffe ich denn eine Entscheidung? Und die meisten Menschen, ich denke mal uns eingeschlossen, wir haben eine Präferenz. Wir sind entweder sehr logisch, dann machen wir eine Tabelle und dann machen wir Punkte und dann zählen wir die und dann gucken wir am Schluss, was da rauskommt und dann haben wir eine logische Entscheidung und wir gucken in Stiftung Warentest rein und so, ja, das ist dann der eine Weg. Ja. Und der andere Weg ist
Bauch.
Übers Bauchgefühl. Ja, was sagt mein Herz, was sagt meine Intuition, was sagt mein Gefühl? Ne? Dann sind wir Gefühlsentscheider und dann haben wir oft so ein Problem, dass wir dann vielleicht unlogische Entscheidungen.
Und die dritte ist, was sagt meine Frau, oder?
Die Frage ist ja, ist die Logik, ist etwas, was logisch ist, ist es immer die richtige Entscheidung?
Genau. Hm. Und darum geht's. Wir haben ja oft logische Entscheidungen, welcher Art auch immer. Die gab es ja auch bei der Finanzkrise. Da haben ja irgendwelche Leute ganz logisch entschieden, dass sie ihren Profit maximieren oder die Kredite mit irgendwas anderem vermauscheln und dann weiterverkaufen und so. Die haben ja sensationelle logische Entscheidungen getroffen. Mit katastrophalen Auswirkungen am Ende für die gesamte Weltwirtschaft und viele Menschen, die überhaupt nichts mit dem Zeug zu tun hatten bis heute. Und darum geht es in diesem Buch. Es geht darum, wie man beides miteinander verbindet, wie man also einen Weg von Logik auf der einen Seite findet und einen Weg von Gefühl und wie beide Aspekte benutzt werden, bevor man eine Entscheidung fällt. Mhm. Wie ich finde, ein extrem lesenswertes Buch, wenn man mal diese Story von der Wanderschaft, die gehen da wandern und so, wenn man das mal außen vor lässt, super, super spannend.
Und auch sicherlich ein guter Einstieg, um sich mit dem Thema Entscheidung nochmal auseinanderzusetzen, weil viele sind ja wirklich verstandgesteuert und suchen, wie du richtig sagst, die logische Entscheidung, die logische und anderen auch vermittelbare Entscheidung. Ja. Wie will ich als Manager meinem Vorgesetzten sagen, ich habe das so entschieden oder ich würde es so machen, weil mein Bauch zu mir gesprochen hat. Ja? Mein Bauch oder meine Intuition oder ich habe ein gutes Gefühl dabei, das ist vielleicht noch okay. Ja, aber der Chef, der wieder einen Vorgesetzten hat oder der oberste Boss, der sagt immer, okay, ich brauche Fakten. Ja, so, ich muss wissen, wo ist die Logik, ja, wie kann ich das nachvollziehen. Ja, und ein Bauchgefühl, eine Intuition, die ja, und da kommen wir jetzt sicherlich gleich noch zu, oft viel genauer, sehr viel stärker ist, ja, als das, was Verstand überhaupt realisieren kann, spielt dann oft fast keine Rolle bei solchen sehr wichtigen Entscheidungen.
Ja, und was dieses Buch gibt, ist wirklich ein Rezept, das, was ich ja immer schon mochte, ich mag ja Rezepte, ein Rezept, wie man einen Entscheidungsfindungsprozess bauen kann. Also ein Rezept, wo drin steht, wie kannst du die Logik benutzen, wie kannst du den Kopf gebrauchen, ja, welche Notwendigkeiten hast du wirklich in dieser Entscheidung zu fällen? Worum geht es überhaupt? Welche Alternativen gibt es? Das alles wirklich mental, logisch zu durchdenken auf der einen Seite und dann in die andere Seite zu wechseln und das Herz zu befragen. Ich weiß ja, Petra mag das besonders. Das Herz zu befragen, ist das integer, was ich hier tue? Also die Integrität, ja, ist das sozusagen sauber, ja, was ich da mache? Was sagt mein Bauch, meine Intuition? Und ich glaube auch, dass die Intuition alle Faktoren, die ich auch vielleicht gar nicht benennen kann, beobachtet oder bewertet. Und deswegen, wenn man lernt, auf seine Intuition zu hören, oft viel richtiger liegen kann als mit der Logik, weil es viele Aspekte gibt, die wir bewusst überhaupt nicht wahrgenommen haben.
Wie es ja auch oft so schön heißt, der Körper lügt nicht. Und auch wenn jemand logisch eine Entscheidung fällt und merkt aber irgendwo, ist da so ein Ziehen im Bauch oder ein Druckgefühl oder was, dann sollte man immer, also das ist auch Empfehlung, ob man das Buch gelesen hat oder nicht, immer dem auf den Grund gehen. Und das immer auch so lange hinterfragen und nicht einfach nur die Logik durchdrücken und den Verstand arbeiten lassen. Gerade eben auch, wenn es um Geld geht oder bahnbrechende Dinge. Ich meine, kommt immer drauf an, auf die Tragweite einer Entscheidung. Ja, also was entschieden werden muss.
Ja. Im sogenannten Unterbewusstsein, ja, eigentlich, das ist ja eigentlich das große Gehirn. Da sind die Millionen von Informationen, die wir gesammelt haben über unser ganzes Leben, dass wir nicht einsehen können und auch nicht so abrufen können. Aber die Verarbeitungsgeschwindigkeit dieses Gehirns, sage ich mal, in Anführungszeichen, ja, ist um 100.000 Millionenfach schneller als das, was unser Verstand was unser Verstand verarbeiten kann. So muss man im Grunde auch überlegen. Manche Entscheidungen kann man im Verstand treffen. Sagen, okay, ich brauche einen Klappstuhl, ja, für ein Sommerfest, dann sage ich, gehe zu Ikea, kostet 19 Euro und fertig.
Da fühlt man wahrscheinlich auch nichts.
Genau.
Ja, Gutes noch Schlechtes. Ja.
So einfache Geschichten, aber die großen, die wesentlichen, wichtigen Entscheidungen, da sollte man schon nach dem Gefühl gehen und den Bauch damit einschalten, ihn beauftragen, in Anführungszeichen, und dann mal ein paar Tage warten und dann erstaunlicherweise kommt eine Antwort, die am Ende dann wahrscheinlich sogar logisch ist.
Ja. Und selbst wenn ich sie nicht erklären kann, viele Menschen, die gelernt haben, darauf zu vertrauen, sagen, das ist sensationell, wenn ich mal gelernt habe, der Intuition, also diesem Bauchgefühl oder was immer, wie man das nennen mag, zu vertrauen. Und da gibt es unglaublich viele spannende Sachen. Die Anzahl der Nervenzellen, die zum Solarplexus gehen, sind unglaublich groß. Die Menge ist genauso groß wie die, die nach oben gehen, sozusagen zum Hirn. Also die Verbindungsstränge zum Solarplexus sind extrem groß. Und das alleine beweist, dass da also Dinge noch passieren, die weit über das hinausgehen, weswegen wir auch so ein mulmiges Gefühl kriegen. Das ist nämlich diese Stelle zwischen Magen und Wirbelsäule, wo Solarplexus Nervenzellenknoten hat. Super, super spannend. Also ein ganz tolles Buch, Spencer Johnson, ja oder nein, auf Deutsch oder Englisch. Wenn es auf Deutsch nicht mehr gibt, auf Englisch lesen, selbst wenn ich es manuell mit jeder Zeile übersetzen müsste.
Oder als Hörbuch runter.
Oder als Hörbuch kaufen und hören. Sensationell, 112 Seiten, also nicht zu viel. Kann man eigentlich schon beim Hinflug lesen.
Und schmückert sich so weg.
Ist schon alle, bevor man gelandet ist.
Nicht so schwer.
Nee, immer gut in der Hand.
Wenn man als
Kindle-Buch nimmt, wiegt es gar nichts. Ja. So, das ist das erste Buch, ja oder nein, worüber ich diesmal reden wollte. Und Andreas hat auch eins mitgebracht, glaube ich. Eins, was ich sehr mag.
Richtig.
Zufällig auch das Gleiche.
Auch eins meiner absoluten Lieblingsbücher, weil es geht um die Einfachheit. Ja? Nicht umsonst ist das Buch rot, ja, mit einem gelben Ausrufungszeichen und eine absolute Empfehlung von uns allen, wie wir hier sitzen. Es ist geschrieben von Jack Trout, also ein sehr bekannter Autor, erschienen diese Version im Überreuter Verlag Manager Edition. Ja, und das können wir eigentlich allen nur ans Herz legen. Es geht um die Einfachheit und um mal ein Zitat hier rauszunennen. Das ist von Karl von Clausewitz, der sagt, im Krieg ist alles sehr einfach, aber das Einfachste ist schwierig. Ja, so, das kennt jeder, komplex. Kann jeder sehr ausführlich, 100 Seiten, ja, jeden Aspekt irgendwo beleuchten. Und wenn ich jetzt jemand frage, okay, das ist alles, hört sich alles ganz gut an, ja, aber jetzt beschreib doch mal deine Idee irgendwo in drei Sätzen, ja. Verkürz das doch mal und sag mir doch mal, dass ich das, dass ich es auch verstehe.
Es gibt eine schöne Postkarte, weiß mit roter Schrift, mit einem Zitat von Albert Einstein. Und da steht, alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher. Und alleine so einfach wie möglich ist schon eine mega Herausforderung, wie du schon sagst, gerade in komplexen Dingen. Komplex kann wirklich jeder, ja.
Ja, ja, ich meine, das ist sozusagen, das zieht sich ja durch die Kulturgeschichte, ja, jeder weiß das, Goethe, ja, ich schreibe dir einen langen Brief, weil für einen kurzen habe ich keine Zeit, ja, und das stimmt, das ist so, ja, wenn ich wirklich was auf den Punkt bringen will, das ist unglaublich aufwendig und jetzt muss ich erstmal grundsätzlich eine Lanze brechen für Jack Trout und seine Bücher, der ist ja bekannt, wenn man schon ein bisschen länger Marketing macht und ein paar Sachen so liest, mit der Grundsatzfrage von der Positionierung. Also das ist sozusagen das eins der besten Bücher, die es überhaupt gibt, Positionierung von ihm. Und daraus leiten sich sehr viele Marketingbücher ab, die aus wie so oft in Deutschland einmal erscheinen. Wenn man sie dann zufällig nicht erwischt hat und gekauft hat, sind sie plötzlich wieder weg, was ich immer sehr schade finde, während sie in den USA 20, 30 Jahre nach Erscheinen immer noch lieferbar sind. Und ich hoffe natürlich immer, dass langfristig das elektronische Publizieren dazu führt, dass wir alle diese Bücher immer haben können. Wenn man es kriegen kann, sensationelles Buch, die macht es einfachen. Und ich kann das auch bestätigen, ich lese ja parallel noch eine Biografie von Steve Jobs, nicht die im Moment alle lesen, sondern eine andere, Inside Steve's Brain heißt die. Die erzähle ich vielleicht nächste Mal. Aber was das Spannende daran ist, ist dieser unglaubliche Kampf auch von Steve Jobs, alles einfach zu machen. Und jeder, der weiß, dass einfach machen verdammt schwer ist. Also, und wenn es nur um die Idee geht, wie packe ich ein Produkt aus, ja, dann hat er sich Gedanken gemacht, wie muss das so ausgepackt werden, dass jemand, der noch nie so ein Ding ausgepackt hat, und die haben so viel Zeit investiert in diese sozusagen perfekte Verpackung.
Mhm. Oder wie baut ihr das Produkt zusammen, ja?
Ja.
Da hat sicherlich jeder mal eigene Erfahrung gemacht mit IKEA-Produkten. Einmal funktioniert es besser, einmal schwieriger. Mhm. Das lustige Männchen auf der Bedienungsanleitung, ja. So, und dann habe ich es zusammen und dann merke ich, okay, die eine Stange hätte aber links als rechts rum. Es ging auch so, aber irgendwie am Ende ist es falsch. Ja. Ja? Das ist dann, da kommt dann immer Freude auf. Aber die Frage ist ja, was steckt hinter dem Begriff Einfachheit und die Macht des Einfachen, sagt ja schon, wie groß das Thema eigentlich ist, ja, welche Macht, welche Möglichkeit dahinter stecken oder auch umgekehrt, welche Folgen das haben kann, wenn ich das falsch nutze, ja, diese Macht. Ja. Vertrauen Sie keinem, den Sie nicht verstehen, ja, ist hier eine zusammenfassende Vokabel. Und da geht es ja darum, ich mache eine Werbekampagne, ich mache eine Anzeige, ich habe eine tolle Headline, alle finden die sensationell, ja. So, die ist vielleicht Englisch, zweideutig, wie auch immer. Ich blas die raus, ja, mit 2 Millionen Etat. Die Leute verstehen es nicht. Ja. Ja, so, was ist dann mit dem Geld, was ich da investiert habe in die Kampagne? Ist weg, ja. Also ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Werbung, alles, was ich tue, muss die Zielgruppe, die ich habe, natürlich dann auch verstehen. Und je einfacher die Botschaft ist, ja, oder das Produkt oder die Bedienungsanleitung oder was auch immer, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute das auch dann verstehen und akzeptieren und auch und kaufen.
Ja. Und ich glaube, das ist was ganz, wenn man dieses Buch liest, wird man das feststellen, unglaublich viele Beispiele, wie immer bei Jack Trout aus der Praxis, ein lang erfahrener Marketingmann, der schon Jahrzehnte Marketing macht. Und wie ich finde, das Besondere an diesen Büchern ist eben immer diese, nicht nur die Provokation, darüber nachzudenken, das machen andere auch und vielleicht sogar besser, was Provokation angeht, sondern auch da wieder eine Handlungsanweisung zu sagen, wie kannst du mit dem, was du hast, umgehen? Und ich glaube auch, dass das Wichtigste ist. Also wenn man sagt, ich bringe das jetzt mal auf 3 Sätze. Das ist ja das, wie diese berühmten Elevator-Pitches, die Leute alle versuchen irgendwann mal. Das ist so unglaublich schwer, weil dann sagt einer, versteht man das, wenn sich mit dem Thema nicht beschäftigt hat, weiß man, was das sein soll, ja. Und dieser sozusagen, in Anführungszeichen, positiv gemeinter Kampf um diesen ganz prägnanten, einfachen Satz, der diese Botschaft rüberbringt, das ist das, was man mit Hilfe dieses Buches lernen kann.
Genau, also wenn man sich den Inhalt mal anschaut, grob, dann geht es um die Grundlagen des Einfachen, die werden hier erklärt. Auch der gesunde Menschenverstand, der ja immer weniger eine Rolle spielt eigentlich, ja, da haben wir eben auch drüber gesprochen, so die Intuition. Ja, was glaube ich denn, was richtig ist, dann über die Fragen des Managements, über die Wettbewerbe, über Strategie, Konzentration auf den Kunden, Jahresbudget, Preise, Frage der Unternehmensführung. Geht zum Führerschaft, geht zum Marketing, Unternehmensziele und auch bis hin ja, zu Personalfragen, Motivation. Also alle wesentlichen Themen, die jemand, der im Management unterwegs ist, betreffen, sind hier abgearbeitet, wirklich mit Beispielen und mit Grafiken, sehr, sehr eingängig. Und eben lese ich gerade nochmal die Widmung, ja, die vorne steht. Die lautet, gewidmet den Überforderten und Verwirrten, die spüren, dass es einen einfacheren Weg gibt. Ja, ich glaube, das sagt schon viel, wenn man sich das mal durchliest.
Ja, also eine absolute Empfehlung von uns dreien hier, die Macht des Einfachen, Jack Trout und Steve Rifkin, wie auch wirklich alle Bücher von Jack Trout. Also der gehört zu meinen absoluten Favoriten. Jedes Mal, wenn ein Buch rauskommt, von dem freue ich mich schon, weil die sind alle gut. Also ich habe so gute Bücher von ihm gelesen und auch da wieder wie so eine Rückerinnerung, auch manchmal vielleicht auch für den einen oder anderen Leser, auch mal sein Lieblingsbuch aus dem Schrank zu holen, sein Business-Lieblingsbuch, sein Marketingbuch oder das, was ihn berührt hat, was ihm jetzt persönlich da weiterhilft. Und mit diesem Buch auch nochmal das zu nehmen und vielleicht ein paar Jahre später nochmal zu lesen. Ja, das ist auch eine Empfehlung, ja, zu sagen, nimm das mal aus dem Schrank. Also einfach das nochmal zu nehmen, zu sagen, Mensch Gott, ich muss mir noch angucken, das ist jetzt ein paar Jahre her.
Unbedingt. Und das Buch hat 248 Seiten. Das kann man sich auch nicht alles merken, wenn man es durchgelesen hat. Man wird an vielen Stellen sich selbst wiederfinden und sagen, okay, das mache ich jetzt wirklich zu komplex, das könnte ich anders machen. Dann muss man eben wie beim Arbeitsbuch einen Stift in die Hand nehmen, sich die Stellen ankreuzen oder markieren und dann auch mal nacharbeiten und sagen, jetzt nehme ich mir mal diese 5 Punkte oder 10 Punkte raus und schreibe mir die auf einen separaten Zettel und hänge mir die an die Wand, wie auch immer und versuche das dann auch mal umzusetzen. Es geht immer Schritt für Schritt, aber man wird sehen, dass wenn man sich auf diesem Weg, der hin zur Einfachheit befindet, ja, vielleicht ist der ein oder andere schon auf dem Weg, das ist dann bestätigt, das Buch natürlich das auch, dann wird man merken, dass es wirklich sehr hilfreich ist.
Toll. Jetzt das letzte Buch für heute. Ich hatte ja noch ein paar mehr, aber wir haben ein bisschen so lange über die zwei
hier. Wir haben auch noch mehr Büchersendungen, die kommen.
Ja, wir kommen noch, versprochen. Das ist ein Buch, ich glaube, das gibt es gar nicht auf Deutsch, aber auch da gilt, das muss man lesen. Also es ist, geht gar nicht anders. Empfohlen von Jack Trout, L. Rees, J. Conrad Levinson, Jeffrey Fox. Also sensationellen Business-Autoren empfehlen dieses Buch. Das ist von Matthew Ragas und Bolivar Bueno. Und das heißt The Power of Cult Branding. Und was das Tolle ist, das erklärt, wie zum Beispiel Harley Davidson so ein riesen Kultobjekt geworden ist und warum das so ist. Also die Psychologie dahinter und die Regeln, wie man das selber erzeugen kann. Jetzt bilde ich mir nicht ein, dass es reicht, ich lese das Buch und dann wäre hier ein Kult, also vielleicht ein Kultlieder, aber nicht von so einer obskuren Sekte. Aber dann werde ich sozusagen eine Kultbrand. Aber die erklären sehr schön, was eben, warum zum Beispiel Star Trek oder bei uns, wie heißt das bei uns, Raumschiff Enterprise, oder Harley Davidson oder Apple oder keine Ahnung, ja, der Volkswagen Beetle in den USA, warum das so ein Phänomen wurde, warum die erfolgreich sind und was die Regeln sind, um das zu machen. Und ich kann ja mal die Regeln sozusagen nur einen Überblick geben, damit man ein Gefühl kriegt, was das ist. Das sind im Wesentlichen ganz viele Interviews mit Leuten, die Insider in diesen Firmen sind, die im Marketing verantwortlich waren dafür. Und das sind Interviews, die die gemacht haben, unendlich viele, wo die einzelnen Leute befragt haben, was ist eigentlich der Grund, warum das funktioniert? Was glauben die Leute selber, warum das so ist? Und wie kriegt man eine Brand-Loyalität hin? Wir beide haben uns schon mal unterhalten, Andreas und ich, über die Frage, dass eigentlich die Markenloyalität teilweise immer stärker abnimmt. Also
oder zum Teil in bestimmten Warengruppen überhaupt nicht mehr vorhanden ist.
Da nicht mehr existiert, den Leute sozusagen, ist mir wurscht, Hauptsache ist ein Produkt, ja, so nach dem Motto ist eh alles gleich. Und dann wir aber herausragende Marken haben, die übrig bleiben, wo eben jemand, keine Ahnung, Harley Davidson sich sogar auf seinen Arm tätowiert oder das Apple-Logo überall hinklebt und zeigt damit bei diesen iPhone-Hüllen dann extra ein Loch ist, damit man erkennt, dass dahinter das Apple-Logo ist und so, ja. Was einfach zeigt, wie unglaublich stark die Affinität ist, dass die Leute, wenn ein Apple Store irgendwo aufgemacht wird, zum Teil weltweit anreisen, um die Eröffnungsfeier des Apple Stores mitzumachen. Das muss ich mir mal vorstellen, ja.
Und dort übernachten, campieren, im Vortrag.
Wenn ein neues schon, Produkt kommt und so, klar. Und diese hohe, hochgradige Loyalität zum Unternehmen, nicht in einigen Fällen sicherlich auch Zufall ist, aber in der Zwischenzeit untersucht, bewertet und mit Vorschlägen ausgestattet ist, womit man eben plötzlich hinbekommt, rauszufinden, warum ist das eigentlich so, ja? Warum geht das? Und die sieben Regeln sind, ich versuche es mal so ein bisschen zu übersetzen. Der eine Teil hat damit zu tun, Regel Nummer eins, dass Konsumenten ein Teil einer Gruppe sein wollen, die anders ist als die Masse. Also, obwohl wir trotzdem ein Massenprodukt kaufen, wollen wir mit dem Produkt uns abheben, individualisieren gegenüber den anderen, die da draußen normale Produkte haben.
Ja, und zum Beispiel, hast du ein iPhone oder hast du keins?
Genau. Entweder hast du ein iPhone oder hast du eben nur ein Telefon. Ja, so. Und das ist, war lustig. Letztens war jemand zu Besuch in Berlin und der sagte zu mir, das ist voll der Hammer, hier hat ja jeder ein iPhone. Er ist dann nämlich da auf seinem Dorf der Einzige. Und ja, sagt er in Berlin, Mensch, da hatten ja alle ein iPhone in der U-Bahn. Ja. Also da merkt man dann auch natürlich, dass dann die Leute darauf achten. Mir ist das noch nie aufgefallen, ob die Leute ein iPhone oder ein Samsung oder sonst was hatten.
Aber ich achte da auch nicht drauf. Ja. Also ich glaube, viele haben auch Samsungs.
Aber das mag sein, aber wir drei haben alle iPhones. Das ist schon schlimm, oder?
So. So viel zu Kult.
Die Erfinder von diesen Kultmarken sind selber hochgradig fokussiert. Eigentlich sind die irre. Also wenn man so guckt, ja. Also ob
fanatisch?
Die jetzt fanatisch, ja. Sind selber fanatische Leute. Also wenn man jetzt wirklich, und das ist auch eine Empfehlung, das einfach mal zu lesen, nicht weil ich glaube, dass wir jetzt Steve Jobs alle werden könnten, aber auch das, was Steve Jobs ausgemacht hat, bevor er gestorben ist, den sozusagen, was die Leute gesagt haben. Der war ja ein Tyrann einerseits mit seinen Mitarbeitern, ganz, ganz schlimm im Umgang mit Leuten und so. Und andererseits jemand, der es geschafft hat, eben quasi zu streben nach dem perfekten Produkt, so wie er es sich vorgestellt hat. Ja. Und diese sozusagen, ich gehe eher bankrott, als dass ich das aufgebe, das ist, glaube ich, sowas ganz Tolles. Und das kann man bei verschiedensten Sachen rausfinden. Unter anderem auch eine Kultmarke, diese Worldwide Wrestling Typen. Ich habe in Amerika einen dieser Wrestler da kennengelernt. Ich meine, die sind ja alles Freaks, ja? Der 2 Meter großer Kerl irgendwie quadratisch.
Und recht breit, genau.
Ja, sehr breit und so. Und da kriegst du Angst, wenn du den triffst. Aber das sind Kultmarken, auch da in den USA, wenn man da rumläuft, wenn die eine Veranstaltung machen, die Leute, die flippen da völlig aus. Das ist das eine. Die dritte Regel, die zweite war also, dass man sich sozusagen, dass man fokussiert ist auf sein Produkt und auf das umzusetzen, was man für richtig hält. Das andere ist, dass Kultmarken einen Lebensstil verkaufen. Harley verkauft einen Lebensstil, Harley Davidson. Apple verkauft einen Lebensstil. Ja, das ist eben klar, kannst du einen anderen Computer haben.
Und sie müssen nicht immer teuer sein. Also ich denke, Ikea ist auch eine Kultmarke. Also ganz häufig, wenn ich mit Leuten in den USA auch telefoniere, für die ist IKEA total hip, in, European, stylish. Ja, glaubt man ja nicht. Ja, Entschuldigung. Ja,
das liegt, glaube ich, auch in Amerika.
Es sind ja viele Designer im Werk und die machen da auch einen guten Job.
Und Ikea wohnst du noch oder lebst du schon? Und all die Dinge, Ikea ist Standard, ja? Also, aber ist eine Marke, definitiv.
Ja, ist eine Marke. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Kultmarke ist. Vielleicht wird es in Amerika eine.
Ist auf dem Weg dahin, sicherlich.
Vielleicht ist es auch dahin. Dann hören, Regel Nummer 4, die hören auf ihre Community. Also die versuchen zu lernen, was die Community sagt. Und die bringen sozusagen Evangelisten, wie die Amis so schön sagen, also Missionare auf die Welt. Die unterstützen die Missionare, die draußen rumrennen und dann über die Marke eben reden.
Ich denke dabei gerade auch an Nike.
Nike ist sicherlich auch ein Stück davon, ja klar. Und fünfte Regel, dass die Kultmarken immer Kunden-Communities unterstützen und aufbauen. Ja. Sechste Regel, dass die inklusive sind. Müsst ihr jetzt selber nachgucken, die nochmal nachlesen. Aber das lasse ich mal, kann ja jeder selber lesen in dem Buch. Und siebte Regel, sie unterstützen persönliche Freiheit und ziehen Kraft aus ihren Feinden. Also die sind auch ein sehr starkes Feindbild. Das kann man irre sehen. Auch ich würde zum Beispiel Leica auch unter diese Marke tun, unter diese Kultmarken. Die Leute, die mit Leica fotografieren, ich will sagen, es sind ja sensationelle Optiken, schöne Kameras, veraltete Form, wie man da scharf stellt und so, also so ein bisschen obskur. So toll die ist, alles super. Aber wenn man die Artikel liest, könnte man meinen, dass die einzige Kamera, die der Planet gebaut hat, und die Feinde dieser Leica, des Leica-Kults, die schreiben eben auch, was das für ein Mist und so. Und diese, das kennen wir zwischen Apple und Windows Microsoft-Fans in Anführungszeichen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil, also wahrscheinlich eine Art Kristallisierung, eine Positionierung dadurch, eine sehr starke Statement. Im Sinne, meine Marke ist ein sehr starkes Statement. Mhm. Entweder ich hasse das oder ich liebe das, so wie Katzen.
Polarisierung, ja,
also eine ganz starke Polarisierung, die das bringt. Und in dem Buch, ein bisschen unter 200 Seiten, findet man Teile der Interviews, man findet aber auch eine Möglichkeit, das auf sein eigenes Business anzuwenden. Also eine Art Handlungsanleitung, wieder ein Rezept, wie man das mit seinem eigenen Business versuchen kann umzusetzen, vielleicht ein Mini-Kult-Brand zu können.
Genau. Oder einfach auch als Checkliste einfach zu benutzen und sagen, okay, wo stehe ich denn jetzt mit meiner Marke? Habe ich diese starke Community, habe ich diese Fans, die meine Marke bis aufs Blut verteidigen würden, ja? Ja, also verbal, sage ich jetzt mal. Ja? Wenn einer die anfeindet, ja, dann sind die aus dem Häuschen und absolute Fürsprecher, wie du gesagt hast, und Botschafter ihrer Marke. Und das ist einfach wichtig. Das sind die wesentlichen Multiplikatoren. Und die sind Markenfans und werden es wahrscheinlich ihr Leben lang bleiben auch.
Ja, und das hat jeder erlebt, wenn er mal mit solchen Marken zu tun hatte. Ich hatte ja auch mit einer zu tun, mit Silicon Graphics, zu der Zeit, zu ihrer Hochzeit, dass die Leute quasi das verehrt haben. Und wer das hatte, wer das haben durfte, der Ingenieur, der eine Grafik-Workstation von Silicon Graphics hatte, der das fotografiert und wahrscheinlich über sein Bett gehängt. Ja. Also das sind einfach diese Emotionen, die dann entstanden sind, die auch durch das anders sein, in Anführungszeichen, durch das Abheben können von vielleicht anderen normalen Produkten, auch sehr stark waren. Also ein sehr, sehr gutes Buch, The Power of Cult Branding von Matthew Ragas und Bolivar Bueno.
Kommt auf die Webseite.
Ja, kommt auf die Webseite, also auf meine phonetische Aussprache kann man da nicht hoffen. Also, für alle, die im Sommer noch was lesen wollen, das sind unsere drei Tipps. Wir haben noch ein paar mehr, aber die machen wir dann in der nächsten Büchersendung an die Hörer, wie immer. Vielen Dank fürs Hören.
Andreas?
Sag Tschüss.
Petra sagt auch Tschüss.
Und ich sag auch Tschüss. Und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.